Liebe Schwestern und Brüder,
dann geh und handle genauso, sagt Jesus am Ende des heutigen Evangeliums. Nämlich barmherzig. Wie dieser Samariter, der sich um einen gekümmert hat, der zusammengeschlagen ist, der sich nicht mehr selber helfen konnte. Vorausgegangen diese Frage eines Schriftgelehrten, und Lukas sagt dazu, um ihn auf die Probe zu stellen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist natürlich eine zentrale Frage. Gleichzeitig interessiert diesen Schriftgelehrten, ob Jesus eigentlich überhaupt Bescheid weiß, dieser Zimmermann. Jesus weiß Bescheid. Er kennt die Gebote sehr genau und sagt, das eine ist, Gott zu lieben aus ganzem Herzen. Das heißt, eine intakte Beziehung zu Gott zu haben, um eine intakte Beziehung zu den Mitmenschen zu bekommen. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Und dann fragt er eben, wer ist denn dieser Nächste? Fast ein bisschen verlegen. Und Jesus macht deutlich, der Nächste ist zuerst der, den du dir nicht ausgesucht hast, der da liegt, der deine Hilfe braucht. Und dann zeigt sich, wie sehr du fähig bist, liebend zu handeln. Ich sagte schon zu Beginn, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, die taugt nicht nur für die Grundschulerziehung der Kommunionkinder, da kommt diese Geschichte natürlich vor, sondern sie ist eine wichtige und provozierende Geschichte für uns heute. Im Grunde genommen ist dieser Konflikt der Juden und der Samariter fast ähnlich, habe ich mir gedacht, wie zwischen der ukrainischen Kirche, der Orthodoxie und der russischen. Es ist erschütternd, wie zwei Kirchen, die eigentlich vom selben Ursprung kommen, die gleiche Spiritualität haben, die Gott loben und preisen, auf einmal sich so entzweien können und sich hassen, bekriegen. Und genau diese Situation war zwischen den Juden und den Samaritern. Es gibt neue Forschungen über die Samariter, über Samaria und Samaritanern, die deutlich machen, dass es ursprünglich vermutlich eine Priesterkaste war, die bei der Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempelbetriebs sich sozusagen abgesetzt hat, um dann eben einen eigenen Ort zu gründen, einen Kultort auf dem Gerizim, um dort zu sagen, wir sind die wahren Jahwe-Verehrer. Das hat geknallt zwischen denen, und man weiß aus dem Neuen Testament schon, es war immer schwierig, wenn Jesus von Norden, von Galiläa, durch das samaritische Gebiet nach Jerusalem pilgerte. Es war immer schwierig, mit Konflikten verbunden. Sie haben sich abgelehnt. Und dass Jesus genau solch eine Person nimmt, um diesem Schriftgelehrten deutlich zu machen, dass der ja trotzdem richtig handelt, während die eigentlichen Vertreter der Religion, nämlich ein Priester und ein Levit, vorbeilaufen, das ist schon eine sehr provozierende Geschichte. Natürlich kann man sagen, die hätten sich unrein gemacht für den Dienst, der war schließlich blutig, einen blutigen Menschen zu berühren, war schwierig, aber sie hätten sich entsühnen können und im Grunde genommen hätten sie trotzdem handeln müssen. Und das weiß der Schriftgelehrte ganz genau. Der war informiert. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Und dann sagt er natürlich, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Er nimmt nicht einmal den Begriff Samariter in den Mund. Man spürt die Mühe, die dieser Schriftgelehrte hat. Es gibt in der frühen Theologie Eine sehr interessante Auslegung dieser Geschichte, die eine andere Perspektive hat, dass wir selbst, die Seele, auch der Christen, dem gleich, der zusammengeschlagen wurde. Dass wir von der Sünde, vom Bösen kaputtgeschlagen werden, dass wir unfähig sind, Gutes zu tun. Und dass dann Jesus selbst dieser Samariter ist, der uns befreit, der uns erlöst. Und der uns in die Herberge bringt, so ist die Auslegung, die Gemeinschaft, die Kirche, um dort wieder heil zu werden. Wir alle brauchen zuerst selbst die Erfahrung, dass wir der Hilfe der anderen bedürfen. Wann haben Sie das letzte Mal solch eine Erfahrung gemacht, dass Jesus Sie wirklich berührt hat, geheilt hat? Er hat sein Blut vergossen. Und die Wunden unseres Herzens und unserer Seele, die uns unfähig machen, weiterzugehen im Glauben, die brauchen diese Heilung. Sonst können wir nachher nicht präsent sein für die anderen und für sie heilsam zu sein. Und das ist für mich auch der Schlüssel dieser Geschichte. Wenn wir nur, jetzt komme ich wieder zu der aktuellen Situation, auch in unserer eigenen Kirche, in unseren Konfessionen, uns darüber streiten, was der rechte Weg ist, und jeder weiß es besser. Und wenn wir nicht mehr zuerst selber an die wunden Punkte gehen, wo wir uns nicht heilen können, wo wir dieser Berührung Gottes bedürfen, dann wird keine Umkehr geschehen. Wie aktuell diese Geschichte ist, erlebe ich zurzeit mit der Familie, die wir vor 4 Monaten, jetzt sind schon fast 4 Monate aufgenommen hat, Tanja und ihre 4 Kinder. Sie hat mir vor 2 Wochen schon gesagt, ihre Patentante möchte auch fliehen. Sie ist an einem Gebiet, wo furchtbare Bombardements sind. Sie hat Angst und kommt jetzt nicht mehr raus, weil offensichtlich es nicht mehr genügt, nur mit einem Personalausweis zu fliehen. Man braucht einen Pass und die Pässe werden am Tag vielleicht 2 ausgestellt. Vermutlich gibt es auch jetzt Korruption. Es ist eine schwierige Situation. Ich habe mit unserem Bürgermeister gesprochen, gesagt, ja, wir haben noch Familien, die bereit waren, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und jetzt hat er gesagt, ja, aber nicht für so viele. Wir haben vielleicht für eine Person Platz, aber nicht für eine Frau mit 4 Kindern oder für andere. Falls Sie also was wissen, wäre ich Ihnen dankbar. Für mich ist das eine bedrückende Situation, weil ich erlebe, wie sie verängstigt ist. Sie weiß nicht mehr, ob ihr Mann lebt und wie es weitergehen wird, auch mit ihren Kindern. Sie brauchen gerade jetzt in dieser Zeit Menschen, die ihnen nahe sind. Gott sei Dank gibt es einige inzwischen, die auch sich um sie kümmern. Da bin ich sehr dankbar. Wie gesagt, es gibt genügend Möglichkeiten. Das ist für mich nur eine. Genügend Möglichkeiten, um wach zu sein, wer Hilfe braucht und wie wir mutig handeln können, um den anderen zu unterstützen und nicht bloß an uns selber denken und um uns selber kreisen. Somit zurück zur ersten Lesung. Der Herr wird dir Gutes tun, sagt Mose zum Volk. Er gibt dir seine Weisung, sein Gebot, aber darin ist er selber bei dir. Es ist nicht eine Sache, es ist eine lebendige Beziehung, die er stiftet. Und er sagt, dieses Gebot, das er dir gibt, überfordert dich nicht. Es geht nicht über deine Kraft, es ist nicht fern von dir. Du hast es in deinem Gewissen eigentlich schon in dir selbst und in deinem Herzen. Folge deinem Gewissen, folge deinem Herzen. Natürlich können wir nicht allen helfen. Aber denen, denen wir helfen können, wenn wir ganz ehrlich sind, da können wir trotzdem Großes tun. Und in der 2. Lesung, die wir gehört haben, heißt es, dass am Ende nur Bestand hat, was aus dieser Liebe gelebt hat in Christus. Er selbst ist der Ursprung der Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Und dann wird auch noch einmal deutlich, er ist der Haupt der Kirche, nicht irgendjemand oder irgendwas anderes. Er ist der Erstgeborene der Toten. Er will, dass wir auferstehen zum Leben. Und er hat am Kreuz sein Leben hingegeben, um uns zu versöhnen und Frieden zu bringen. Um diesen Frieden, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns beten. Und um ein offenes, barmherziges Herz. Und dazu segne und stärke euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.